Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Theater haben wir heute im Programm. Noch, muss man vielleicht sagen, denn wie das kommende Kontaktbeschränken sich auswirkt auf die Kultur, das ist ja noch nicht abzusehen. Jedenfalls wird noch gespielt in Hamburg, Berlin und Basel. Christian Krachts Eurotrash, Dennis Kellys Der Weg zurück und Schostakowitschs Die Nase. Dazu eine Ausstellung mit neuen Arbeiten der iranischen Künstlerin Shirin Neshat in München. Zuerst aber nach Spanien. Gestern ist die Schriftstellerin Almudena Grandes gestorben, eine der wichtigsten spanischen Autorinnen der Gegenwart. Weltbekannt wurde sie 1989 schon mit ihrem ersten Werk, dem Roman Lulu, die Geschichte einer Frau, der auch in Deutschland viele Leserinnen und Leser fand. Ministerpräsident Sanchez würdigte Almudena Grandes heute als eine engagierte und mutige Erzählerin der jüngeren Geschichte Spaniens. Der Kollege Wolfgang Hamdorf ist Spezialist für spanische Kultur. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, was für eine Bedeutung Almudena Grandes denn als Erzählerin der Geschichte Spaniens hatte.
Ich glaube, sie ist in einer gewissen Weise eine Chronistin der Befindlichkeiten der spanischen Politik, der spanischen Kultur in jenen Jahren. Also gerade wenn wir nochmal drauf zurückgehen auf Lulu, 1989 erschienen, das war natürlich eine Zeit, als Sexualität, als selbst erotische Romane, als das immer noch ein Tabu war. Da war immer noch die Zeit noch nicht so lange zurück, wo das völlig verboten war unter der Franco-Zeit. Almudena Grandes kennt das ja auch, sie ist ja selber auf eine Nonnenschule gegangen und kennt diese ganze Broderie der Gesellschaft, des Regimes. Also 1989 war so ein Buch wie Lulu durchaus was Politisches, was es heute vielleicht in dieser Form nicht mehr wäre. Und dass sie dann später sich auf die Verlierer des Bürgerkrieges und der Diktatur dann auch in ihren letzten Werken konzentriert hat, ist dann ja auch wieder sehr bezeichnend, weil ja eben dieses Interesse an der Vergangenheit lange, lange auch unter der spanischen Linken ganz zurückgedrängt war und erst eigentlich zur Jahrtausendwende dann plötzlich durch die Angehörigen wieder in den Vordergrund gerückt wurde. Die ganze Vergangenheitsbewältigung und die ganze Kultur der Erinnerung auch, wie das in Spanien genannt wird.
Ja, Sie haben es gesagt, der erste publizierte Roman Lulu, der war 1989 wirklich ein Skandal. Der ist vielleicht damals gar nicht so sehr als Gesellschaftsporträt gelesen worden, sondern eher als Softporno. Doch gerade darin steckte offenbar damals das Politische und das wird man auch fürs weitere Werk von Almudena Grandes sagen können, sie hat mit Tabus gebrochen.
Ja, und wenn man damals gerade noch mal die Zeit sieht, 1989, das war, als spanische Kultur und Subkultur eigentlich durch Namen wie Pedro Almodóvar, durch die Movida in Madrid, durch eine Mischung aus Drogen, Sex, Alkohol, wilde Musik bekannt geworden ist. Da war ja nicht die Frage, ja, was ist unter der Diktatur passiert, sondern man definierte sich ja auch in dieser neuen Zeit, dass man sagte, ich will mit dem Alten nichts mehr zu tun haben. Und das hat sich ja geändert. Also da ist ja Almudena Grandes nicht die Einzige, selbst wenn man gerade nochmal Almodóvar nimmt, Pedro Almodóvar, der ja seinen letzten Film auch explizit dem Thema der Vergangenheitsbewältigung widmet, was er vorher nie gemacht hätte. Das heißt, an den Romanen von Almudena Grandes kann man auch ablesen, wie sich die spanische Gesellschaft entwickelt hat.
Ja, wenn heute nicht nur der Ministerpräsident, sondern auch viele Schriftsteller, Kolleginnen und Kollegen, selbst der Arbeiterfußballverein Atletico Madrid sich trauernd zu Wort melden, dann tun sie das offensichtlich, weil Almudena Grandes die richtigen Wörter gefunden hat, um nationale Wunden zu beschreiben?
Das hat sie mit Sicherheit und ich glaube auch in einem Stil, der genau diese Befindlichkeiten getroffen hat. Sie war jetzt keine abgehobene Schriftstellerin, sondern sie hat immer einen Ton gefunden, der eben auch historisch sehr exakt, gerade in den Romanen zu Bürgerkrieg und Diktatur, also sehr wirklich penibel an den historischen Details, denen sich gewidmet hat, aber eben auch eine unglaubliche Begabung, Gefühle zu schildern. Leute zum Lachen und zum Weinen auch zu bringen. Und ich glaube, das hat ihre Bücher auch zu der weiten Verbreitung ihrer Bücher geführt.
Wie hat sie das denn literarisch gemacht? Ihre Werke, die im Spanischen, aber vor allem im Deutschen, allesamt ja etwas blumige Titel tragen, wie Das gefrorene Herz oder Inés und die Freude, Luftschlösser oder Atlas der Liebe. Die sind ja auch außerhalb Spaniens, eben auch in Deutschland sehr erfolgreich. Woran liegt das?
Ich glaube, dass sie einfach einen Ton getroffen hat, dass man es eben auch nicht nur im spanischen Kontext begreifen konnte, sondern durchaus, es geht letztendlich um die Annäherung von Menschen. Das ist das große Thema. Das große Thema ist nicht die Erotik und das große Thema ist natürlich auch nicht die Unterdrückung in der Diktatur, sondern das, was sie gesucht hat, ist, was Menschen daraus machen, wie sich ihre Protagonisten entwickeln. Ich glaube, das ist erstaunlich, weil sie ist ja in 20 Sprachen übersetzt worden. Das ist weltweit auch angenommen worden.
Wolfgang Harmdorf, über die spanische Schriftstellerin Almudena Grandes, die gestern in Madrid im Alter von 61 Jahren gestorben ist. Aus der gleichen Generation wie Almudena Grandes stammt die iranische Künstlerin Shirin Neshat und auch sie beschäftigt sich mit gesellschaftlichen Tabus und Repressionen durch autoritäre Regime. Schon früh beschloss sie, Künstlerin zu werden und ging zum Studium in die USA, zur gleichen Zeit als Ayatollah Khomeini und die Mullahs im Iran an die Macht kamen. Ihre erste bekannte Fotoserie, Woman of Allah, zeigt bewaffnete islamische Frauen. In der Münchner Pinakothek der Moderne ist nun ihre neueste Arbeit zu sehen, in der sie Gegenbilder zur Realität aufruft. Träume. Julian Ignatowitsch hat die Schau gesehen und mit der Künstlerin gesprochen.
Shirin Neshat war Träume sammeln. Für ihr neuestes Projekt Land of Dreams fuhr sie durch den Süden der USA, befragte Menschen nach ihrem letzten Traum und porträtierte sie mit der Kamera.
Faces and characters from different backgrounds.
Das waren Gesichter und Charaktere mit ganz unterschiedlichem Hintergrund. Obdachlose, arme, sehr wohlhabende Menschen, Familien der Mittelklasse, Native Americans, schwarze Menschen, mexikanische Einwanderer. Sie alle kennenzulernen war besonders und immer ist eine Art von Vertrauensverhältnis, eine Verbindung entstanden.
And really human bond that happened between me and them.
Erklärt die Künstlerin. Das Ergebnis ist nun in der Pinakothek der Moderne in München zu sehen und wurde vom Museum gleich angekauft. Die 111 Porträts variieren in Größe und repräsentieren den typischen Neshat-Stil. Schwarz-Weiß, frontal aufgenommen und mit feinen Kalligrafien überschrieben. Sie hängen in einem Raum über alle Wände verteilt, dicht neben und übereinander. Da ist zum Beispiel der kleine Junge mit dem Cowboy-Hut, stolz stehend, aber auch ein bisschen schüchtern schauend. Die blonde Frau sitzend mit ihrem Hund auf dem Schoß oder der oberkörperfreie, komplett tätowierte Mann mit dem Pflaster auf der linken Wange. Die Träume sind auf Persisch darüber geschrieben und auch wenn der Betrachter sie nicht entziffern kann, ist die Botschaft klar. Träume schreiben sich in uns ein, sind ein Teil von uns, schmücken und brandmarken uns, so wie die Schrift auf den Fotografien.
For me it's very interesting because some of our dreams are very existential.
Viele unserer Träume sind existenziell, die Angst vor dem Tod, vor dem Verlassenwerden. Viele Träume stehen aber auch mit Politik, Religion und der Gesellschaft in Verbindung. Angst vor einem Krieg, vor Gewalt, der Pandemie, Krankheit oder davor, vertrieben zu werden.
In der Zweikanal-Filminstallation Einen Raum weiter greift Neshat genau dieses Spannungsverhältnis von Individuum und Kollektiv auf, das sich auch in unseren Träumen spiegelt. Wir sehen auf der einen Seite das alter Ego der Künstlerin, eine junge Frau namens Simin, genau das machen, was auch Shirin Neshat gemacht hat, Menschen in den USA porträtieren und sie nach ihren Träumen befragen. Andererseits tauchen wir ein in einen geheimen Bunker der iranischen Regierung, sehen, dass die Protagonistin eigentlich eine Spionin ist, die Porträts und Träume archiviert und analysiert. Ein Leben, zwei Realitäten. Dahinter steckt für die im Iran aufgewachsene und nach Amerika ausgewanderte Künstlerin natürlich auch eine biografische Erfahrung. Seit 1996 war sie nicht mehr in ihrem Heimatland, in dem Eltern, Familie und Freunde leben.
Iran, regardless of how many years I've been away, is a very big part of my life.
Auch wenn ich lange nicht mehr dort war, ist der Iran weiter ein wichtiger Teil meines Lebens. Aber man muss nach vorne blicken. Man kann nicht für immer in der Vergangenheit leben. Ich denke, Neuanfänge sind auch sehr aufregend. Für Einwanderer ist das etwas ganz Normales, zurechtzukommen, sich anzupassen an die neue Umwelt, die Sprache, die Landschaft oder das Essen.
In all ihren Porträts und Filmarbeiten begibt sich Neshat immer auf die Suche nach dem Dahinter, dem Darunter, das, was uns jenseits der Oberfläche zu Menschen macht. Identität spielt dabei eine Rolle, Emotionen, Empathie und gesellschaftliche Zuschreibungen. In der Serie The Home of My Eyes hat sie Menschen aus dem Vielvölkerstaat Aserbaidschan gefragt, was ihnen Heimat bedeutet. In The Book of Kings teilt sie die Porträtierten in Patrioten und Schurken ein. Träume waren auch schon in der Vergangenheit Thema, wie beim Film Royal, was auf Persisch Traum heißt. Einzigartig und unverwechselbar sind Neshats Arbeiten aber gerade in ihrem Stil. In der Schwarz-Weiß-Erscheinung haftet ihnen etwas nostalgisch-Nüchternes an, das durch die Kalligrafie, die Kunst des schönen Schreibens, ins Reich der Poesie und Transzendenz erhoben wird. Gleichzeitig aber auch eine sehr gegenwärtige, subversive Kraft birgt, erklärt die Künstlerin.
I think it's because we've also had years and years of dictatorship.
Wir haben jahrelange Diktatur im Iran. Und durch die Kraft der Poesie und Literatur können wir sagen, was wir nicht offen sagen dürfen. Mehr als jede andere Kultur sind wir Menschen des Wortes. Das heißt, wir sind abhängig von der Sprache der Poesie, von Metaphern und Allegorien, um sagen zu können, was wir nicht offen sagen können.
Als Besucher durchwandeln wir die Ausstellung selbst fast wie im Traum, blicken in unzählige Gesichter, lesen Schriftzeichen, die wir nicht verstehen, sind hin und her gerissen zwischen Selbstbesinnung und Anteilnahme. Und vielleicht fragen wir uns auch, was wünscht sich eigentlich die Künstlerin Shirin Neshat?
My dream is about peace. Unfortunately, that doesn't seem to be realistic.
Frieden, sagt sie, auch wenn sie den nicht für realistisch hält. Aber man wird ja noch träumen dürfen.
Julian Ignatowitsch über Träume, Arbeiten von Shirin Neshat in München. Auf der Bühne des Berliner Ensembles geht es eher um Albträume. Es gibt ja überhaupt derzeit durchaus eine gewisse Überschneidung von Dystopie und Realität. Der britische Dramatiker Dennis Kelly spielt in seinem neuen Stück Der Weg zurück mit der Überlegung, es könnte vielleicht besser sein, wenn wir den technologischen Fortschritt rückgängig machen. Was freilich nicht geht oder wie es Friedrich Dürrenmatt in Die Physiker formulierte, was einmal gedacht wurde, kann nicht mehr zurückgenommen werden. Abgeschaltet aber kann es vielleicht doch werden. Hilft das? Führt es die Gesellschaft zusammen, wenn wir uns statt im Internet auf dem Marktplatz treffen oder gar nicht mehr? In Der Weg zurück probiert das eine junge Generation aus, statt Fridays for Future, Fridays for Past sozusagen. An deutschen Theatern sind die bissigen politischen Dramen Dennis Kellys ohnehin sehr beliebt. Der Weg zurück ist also eine Auftragsarbeit des Berliner Ensembles gewesen. Gestern war Uraufführung, Barbara Behrendt war dabei.
Ausgerechnet der gute Laune-Love-Song der Band Aha ist es, der sich durch diesen apokalyptischen Abend zieht. Zufällig, so erzählt der Mann im ersten Monolog mit kleinem Baby auf dem Arm dem Publikum, zufällig sei gerade Take on Me im Kreissaal gelaufen, als er seine Tochter zum ersten Mal an sich drückt, während im selben Moment seine Frau verblutet. Sie stirbt an einer Nebenwirkung eines Verfahrens, das dem Paar im Laufe der unzähligen künstlichen Befruchtungen angeboten worden ist. Dieser Monolog, von Gerrit Jansen als humorvoller Kumpel in Birkenstocklatschen gespielt, ist schönes psychologisches Erzähltheater. Wie spricht ein Mann, der vor 5 Wochen Vater und zugleich Witwer geworden ist? Er hält sich an Kleinigkeiten fest, an der Vergangenheit, an seiner Liebe. Nur beiläufig erfahren wir vom Tod seiner Frau. Ein echter Schock beim Lesen und in David Böschs Inszenierung. Von hier an geht es bergab, sowohl inhaltlich als auch was die Qualität des Stücks angeht. Die Ambivalenz des traumatisierten Witwers ist noch nachvollziehbar, wenn er sagt:
Wir benutzen Mobiltelefone Millionen und Nein, seit 15 Jahren. Und um wie viel ist in dieser Zeit die Zahl der Hirntumore gestiegen? Ja? Null, gar nicht. Können wir einfach mal wieder runterkommen? Es ist alles gut. Und keine Stunde später starre ich den Router an. Ja, dann schalte ich die WLAN-Funktion aus, schalte ich einfach aus. Ja, und dann schmeiße ich alle möglichen Verursacher von Radiowellen weg und dann reiße ich alle anderen Stromkabel raus und dann bin ich im Dunkeln mit meiner Tochter und dann stelle ich fest, dass es mir vielleicht nicht so richtig gut geht.
Doch jetzt dreht es frei. Dennis Kellys dystopisches, arg konstruiertes Gedankenexperiment durch 5 Generationen bis ins Jahr 2100. Der Witwer gründet die fortschrittsfeindliche Gruppe Regression, die genau das möchte, zurück in den Stand der Unschuld, ins Nichtwissen. Seine Tochter Dawn entwickelt sie zur radikalen Terrorzelle, die Labore bombardiert und Wissenschaftler exekutiert. Noch eine Generation später gelten statt der 10 Gebote schon die 10 Regeln der Regression.
Nummer 1, Wissenschaft und Technik. Wir haben Dinge aus unserem Leben entfernt anhand klarer Leitlinien. Funktioniert es elektrisch?
Elektrisch weg.
Basiert es auf einer chemischen Verbindung?
Chemische Verbindung, sowas von weg.
Nutzt es Elektromagnetismus und so weiter und so fort?
Elektromagnetismus und so weiter und so fort. Weg, weg, weg. Nummer 2, Medizin. Nummer 3, Kommunikation.
Derzeit gibt es 2 Arten der Kommunikation, die akzeptabel sind, das gesprochene Wort und die Schrift.
Und nach einem Höllenritt durch Aberglaube und Barbarei, den David Bösch als animiertes Schattenspiel mit Monstermenschen inklusive Klauen und Reißzähnen zum Horrormärchen stilisiert, landet die Welt schließlich in der Kulturlosigkeit, in der nur Worte mit einer Silbe erlaubt sind. Denn komplexe Sprache fördert komplexes Denken. Dennis Kelly hat eine bittere Satire entworfen, die den Kulturpessimismus auf die Spitze treibt. Weg mit dem bösen Internet und den schädlichen Handys? Warum nicht gleich die komplette Technik deinstallieren? Aus Protest macht Kelly Extremismus, der über Leichen geht und in die Ökodiktatur führt. Dahinter steht die philosophische Frage, ob die Suche nach Erkenntnis eine grundgute oder grundschlechte Eigenschaft des Menschen ist. Doch Kellys episches Science-Fiction-Drama, das der Science abschwört, ist dafür eine zu holzschnittartige Versuchsanordnung. Kelly ist immer dann brillant, wenn er von Menschen schreibt, die er kennt, wie den jungen Witwer in der ersten Szene. Die Menschen der Zukunft geraten ihm dagegen zu stumpfen Thesenträgern, mit denen er zu sagen scheint, wehret den regressiven Anfängen. Nur, an wen ist diese nebulöse Warnung gerichtet? Im 2G-Publikum sitzen sie nicht, die Esoteriker, die sich vor jeder Spritze fürchten. Oder wettert Kelly tatsächlich gegen die Fridays-for-Future-Bewegung? Das wäre genauso wissenschaftsfeindlich, schließlich beruft die sich auf wahre Erkenntnisse. So sehr sich David Bösch in seiner dichten Inszenierung um Versinnlichung bemüht, zum Mitdenken aufgerufen fühlt man sich bei diesem Ritt in die Apokalypse nicht.
Barbara Behrendt über Der Weg zurück von Dennis Kelly, inszeniert von David Bösch im Berliner Ensemble. Ob es früher besser war, dazu dürfte Dmitri Schostakowitsch eine Meinung gehabt haben, auch wenn er freilich nicht vergleichen konnte. Er litt unter den Repressionen des Stalinismus und der geforderten Linientreue. Auch seine Oper Die Nase, die er 22-jährig 1928 schrieb, wurde nach kaum mehr als einem Dutzend Vorstellungen vom Spielplan genommen. Sie habe keinen positiven Helden, hieß es, und sei zu sehr von westeuropäischer Musik beeinflusst, dekadent also und unsowjetisch. Heute ist die Oper regelmäßig auf den Spielplänen des dekadenten Auslands zu finden, aktuell auch in Berlin in der Inszenierung von Barry Kosky und seit gestern Abend in Basel, wo Herbert Fritsch sie inszenierte. Jörn Florian Fuchs hat die Premiere für uns gesehen. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen. Herr Fuchs, es geht um eine Nase, die des Kollegienassessors Platon Kusmitsch Kowaljow, der macht sich selbstständig, die Nase macht sich selbstständig und läuft in der Stadt herum, was für ziemliche Aufregung sorgt. Was macht denn Herbert Fritsch, der ja so ein bisschen als intellektueller Spaßonkel des deutschen Theaters gilt, mit dieser Hysterievorlage?
Das ganze Stück ist ja auf allen Ebenen wirklich bestes Verrenkungstheater, skurriles, surreales Theater, musikalisch, dramaturgisch, auch inhaltlich. Da gibt es ständig neue Wendungen, neue Nuancen, Sackgassen, Irrwege. Man weiß nicht genau, wo man sich befindet, wo die Handlung als nächstes hinstolpert, hintaumelt. Und das passt schon gut zu Herbert Fritsch, der auch ein gigantisches Verrenkungs- und Slapstick-Theater aus dieser Vorlage macht. Wir haben ein recht simples Bühnenbild zunächst, denkt man. Es sind 7 Schachteln, so Wandteile ineinander hineingelegt, die sich ein bisschen variieren lassen, ein bisschen bewegen. Das kann man so auseinanderziehen, wieder zusammenstellen und die sind unterschiedlich beleuchtet. Und wenn diese Wandteile ein bisschen auseinander sind, dann kann man dazwischen also auch spielen. Da können Figuren herauskommen und schnell wieder verschwinden. Das ist der Spielort an diesem Abend über diese knapp 2 Stunden.
Jetzt ist das musikalisch eine ziemliche Kombination aus allem Möglichen. Populärmusik, Sakralmusik, große Oper, Symphonik. Wie macht denn der junge Dirigent Clemens Heil, Musikdirektor am Luzerner Theater und das Sinfonieorchester Basel, das?
Das ist ganz, ganz, ganz exzellent. Und das Interessante ist, wir haben einen direkten Vergleich. Wladimir Jurowski, neuer Musikchef an der Bayerischen Staatsoper, hat dieses Stück ja auch unlängst dirigiert. Er hat es sehr, sehr rau, sehr dunkel, sehr grobmotorisch gemacht, was man durchaus auch machen kann. Also da ist eigentlich das Düstere, das Existenzialistische auch in dieser Partitur herausgekehrt, während Heil einen anderen Weg geht. Das ist großes Feuerwerk, viel Farbigkeit und viel Schmackes. Das ist ein kleiner Höreindruck.
Schostakowitsch, Die Nase, in Basel. Jörn Florian Fuchs war für uns dort. Wir hören hier schon, wie atemberaubend hier auch die Tempi angesetzt werden bei Schostakowitsch. Das ist ja eigentlich eine Nonsens, eine Traumoper. Nos, der Originaltitel, ist von hinten gelesen Sohn der Traum. Das ist eine Riesenprovokation natürlich auch, weil die Nase erkennbar ständig fürs menschliche Geschlecht steht. Hat die Nase denn heute noch irgendetwas Subversives?
Das kann es durchaus haben. Also es gibt diese politischen Deutungen. Es gibt dann auch die totale Überzeichnung, mit Klischees zu arbeiten, im Russland der damaligen Zeit etwa. Was Fritsch jetzt macht, ist doch anders. Er konzentriert sich total auf das Spiel zwischen den Akteuren. Es gibt keine weiteren Deutungsideen, auch nur sexuelle Anspielungen. Die sind so eher auch ein bisschen grobmotorisch, wie man das von ihm kennt. Und die Nase selber existiert nicht. Also das ist eigentlich die Grundidee. Die gibt's nicht. Die kann also damit auch nicht verschwinden. Es wird ein Spiel gemacht im Spiel, um diese vermeintlich verschwundene Nase. Alle machen so mit und tun so, als ob es die nicht gäbe, aber sie ist deutlich erkennbar. Dafür sind die Figuren weitestgehend so mit Betonfrisuren ausgestattet und auch geschminkt und maskiert, also sehr stilisiert. Also diese Künstlichkeit, die durchaus auch in diesem Stück liegt, die betont Fritsch eben auf eine ganz eigenwillige und eigenartige Weise auch. Man könnte also sagen, es ist nicht wirklich gedeutet, es ist einfach große Show, aber das hat ja auch was für sich und das ist sehr, sehr bejubelt worden. Auch die Darstellerinnen und Darsteller, vor allen Dingen Michael Bort, wirklich als Kowaljow in der Titelpartie. Und Fritsch selber, darauf wartet man immer, auch als Fritschianer, was passiert am Ende beim Applaus? Wo taucht er auf? In welchen Verrenkungen kommt er? Und diesmal entsteigt er ganz langsam und tragisch und melancholisch aus dem Orchestergraben und sorgt dann nochmal für extra Jubel.
Jörn Florian Fuchs über die Nase von Dmitri Schostakowitsch in der Inszenierung von Herbert Fritsch am Theater Basel. Das Hamburger Thalia Theater adaptiert den neuen Roman von Christian Kracht für die Bühne. Eurotrash, eine autobiografische Arbeit, wobei es bei Kracht eigentlich gar nichts anderes gibt. Auch in Eurotrash nicht, das gerade schon in Berlin uraufgeführt wurde, nun auch in Hamburg zu sehen ist. Auch seine Romane 1979 und Imperium waren ja schon in Hamburg inszeniert worden. Unser Theaterkritiker Michael Lages hat daran selten Gutes gefunden, auch jetzt nicht.
Diese Mutter gibt es nicht. Jedenfalls hat der Schweizer Schriftsteller Christian Kracht, Jahrgang 1966, die Identität des weiblichen Teils im Elternpaar offenbar konsequent verschleiert. Ganz im Gegenteil zu der des Vaters. Der wurde in allerfrühester Nachkriegszeit zum wichtigsten Mitarbeiter des Verlegers Axel Cäsar Springer. Von diesem im Alter zunehmend exzentrischen und in sich verschlossenen Vater ist reichlich die Rede in Eurotrash. Im Mittelpunkt der Selbsterforschung aber steht hier die namenlose Mutter.
Ich musste mal wieder auf ein paar Tage nach Zürich. Es war schrecklich. Meine Mutter wollte mich dringend sprechen. Sie hatte angerufen, ich möge doch bitte mal rasch kommen. Es war ganz unheimlich gewesen am Telefon.
Der mittlerweile auch nicht mehr ganz junge Sohn also besucht die Mutter. Sie wohnt nach der Scheidung von Vater Christian am Zürichsee und hat enorm viele Fränkli auf dem Konto.
Ich habe während der letzten Finanzkrise antizyklisch und sehr erfolgreich in Fußbodenreinigungsmaschinen investiert. Jetzt besitze ich vielleicht 13 oder 14 Millionen Franken. Hauptsächlich angelegt in deutsche Waffensysteme und schweizerische Molkereien.
Auf die gemeinsame Reise, die der Sohn ihr vorschlägt, vielleicht als späten Ausgleich dafür, dass er sich nie sonderlich um sie gekümmert hat, nimmt sie viel Geld mit, um es final zu verschenken, zu verschleudern. Auch deshalb bleibt der Mercedes in der Garage. Mit dem Taxi reist das sonderbare Paar zwar nicht durch Europa, aber durch die Schweiz. In Zürich also beginnt der Besuch bei der alten Dame und zunächst lässt Mama den verlorenen Sohn den Beutel für den künstlichen Darmausgang wechseln. Dann brechen beide auf, erst zu einer angeblich veganen Landkommune, dann weiter zum Forellenessen ins Edelrestaurant, später auch noch nach Montreux und Genf. Denn der Sohn will einmal noch das Schlösschen im Kanton Vaud besuchen, das der tote Vater sich ausgesucht hatte als Alterssitz. Aber der Geist des Alten ist auch dort nicht mehr zu greifen. Derweil fragt sich der Sohn noch immer, warum die Mutter nie mit den eigenen Nazi-Eltern abgerechnet hat.
Dein Vater war in der SS, for fuck's sake!
Das siehst du doch an uns beiden. Wie schwierig es ist, wie unmöglich es ist,
die eigenen Eltern mit der Wahrheit zu konfrontieren und dann das Ganze einigermaßen anständig hinter sich zu lassen.
Hast du es ihnen jemals verziehen?
Nein.
Am liebsten würde Mama nach Afrika reisen, weil sie immerzu von den hübsch schwarz-weiß gestreiften Hinterteilen der Zebras träumt. Stattdessen nimmt der Sohn mit ihr eine Seilbahn ganz hoch hinauf ins Gebirge und liefert sie schlussendlich in einer geschlossenen Psychiatrie in der Nähe von Winterthur ab. Wahrscheinlich wird er sie nicht wiedersehen, denn oft spricht die Alte vom Sterben. Sie bereitet sich vor. All das ist leicht erzählt und changiert reizvoll zwischen Realität und Fiktion. Zum starken Bühnenstück aber reicht es auch jetzt in Hamburg nicht. Immerhin hat Barbara Enes ein schönes Bühnenbild gebaut, einen Turm mit rundum Treppen bis zur Spitze hinauf. Dies ist das Gebirge. Darüber hinaus ist Stefan Puchers Inszenierung sehr sparsam bebildert. An einem kleinen Tisch auf der rechten Bühnenseite wird gegessen und von Muttern viel getrunken, Wodka und weißer Fondant Wein. Und lange Zeit verbringt das Paar auf Stühlen ganz nah am Publikum. Aber es gibt kein Video von der Taxifahrt. Dafür besten Dank. Taxifahrer, Kommuneguru oder Kellner spielt Jirka Z. als Sohn in winzigen Haltungswechseln mit und öffnet den Raum fürs unüberspürbare Zentrum der Aufführung für Barbara Nüsse. Mit ihr wird die Inszenierung dann doch noch zum Ereignis, zur Lehrstunde in Theaterhandwerk. Sie zeigt Alter in jeder Facette, ist energisch, ruppig und böse bei Bedarf und gleich darauf tut sie so, als wäre sie schwach, verletzlich und gebrechlich. Für Barbara Nüsse und für Jirka Z. lohnt dieser Abend. Sicher werden noch einige Bühnen mehr ähnliche Versuche mit Christian Krachts Roman unternehmen und sei es der Prominenz wegen, aber ein starkes Stück Theater werden sie kaum finden.
Michael Lages über Christian Krachts Euro-Trash in der Inszenierung des Hamburger Thalia-Theaters. Fehlen noch die Kulturnachrichten. Lena Fuhrmann hat sie und da geht es zunächst um Hassmails an die Gedenkstätte Buchenwald.
Zahlreiche Hassmails und Beschimpfungen am Telefon. Damit hat die KZ-Gedenkstätte Buchenwald derzeit zu kämpfen. Nachdem sie die 2G-Regel eingeführt hatte, schlug ihr große Aggressivität entgegen, heißt es in einer Pressemitteilung. So komme es unter anderem in Hetzartikeln im Netz zu Gleichsetzungen der Corona-Maßnahmen mit den Verbrechen des Nationalsozialismus. Und damit zu einer Verhöhnung und Instrumentalisierung der Opfer. Die Gedenkstätte folgt mit ihren Beschränkungen den behördlichen Vorgaben in Thüringen. Das Bundesland ist aktuell besonders drastisch von der Corona-Pandemie betroffen. Die 2G-Regel gilt in Buchenwald ausschließlich für die Ausstellungen und die Besucherinformation. Der Außenbereich ist ohne Einschränkungen zugänglich. Die mögliche Ausweichspielstätte von Nürnbergs historischem Opernhaus sorgt erneut für Kritik. Das marode Operngebäude ist ab spätestens 2025 nicht mehr bespielbar. Als Ersatz wird die Kongresshalle auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände in Betracht gezogen. Der Verein Geschichte für alle sähe damit die Aufklärung über die Machtdemonstration und Propaganda der Nazis beeinträchtigt. In einem offenen Brief heißt es, ein unverstellter Blick auf die authentischen Gebäude sei besonders wichtig für das pädagogische Konzept von historischen Führungen vor Ort. Am 15. Dezember soll der Stadtrat über die viel diskutierte Ausweichspielstätte entscheiden. Das Staatstheater selbst sehe derzeit keine Alternative, heißt es in einem offenen Brief der Personalvertretung. Films and Future, Filme und Zukunft. Das war das Motto des internationalen Filmfestivals Dokumentart, das am gestrigen Abend mit einer feierlichen Preisverleihung endete. Aus den 45 nominierten Dokumentar-, Animations- und Kurzspielfilmen wählte die Jury Sebastian Mulders Film Naya zum Hauptsieger. In Naya geht es um eine Wölfin, deren Weg durch Deutschland und Belgien mit einem Halsbandsender und Wildtierkameras dokumentiert wurde. Dass das Tier damit zu einer öffentlichen Figur wird, sage viel über den Kontrollzwang der Menschen aus, urteilte die Jury. Neben dem mit 6.000 Euro dotierten Hauptpreis erhielt der finnische Film To Feather to Wither den Publikumspreis. Das alle 2 Jahre stattfindende Filmfestival unterschied sich Corona-bedingt von den bisherigen Austragungen. Über 20 Filmemacher und Macherinnen kamen zur Veranstaltung. Ohne Pandemie wären es doppelt so viele gewesen, so die Veranstalter.
Lena Fuhrmann, Die Kulturnachrichten waren das. Dankeschön. In den Informationen am Abend geht es um die zu Beginn der Sendung schon angesprochenen Kontaktbeschränkungen, um die Omikron-Variante und die Krisen mit Belarus und zwischen Frankreich und Großbritannien. Ihnen dennoch einen guten Abend. Am Mikrofon bei Kultur heute war Jörg Biesler.